Das Freiheitliche Bildungsinstitut präsentiert Gemeindepolitik in der Praxis. Der Podcast zum Handbuch der Kommunalpolitik. Band 3. Auftreten und persönliche Wirkung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Kurzweil und ich darf Dietmar Heuritsch, Verfasser dieses Handbuches, herzlich begrüßen.
Grüß Gott.
Wir befassen uns heute mit dem Thema Auftreten und persönliche Wirkung. Sehr oft sind kommunale Funktionäre und Mandatare die einzigen Vertreter der Partei, die ein Bürger je persönlich kennenlernt. Sie sind dann im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht der Partei. Dementsprechend wichtig ist es, dass sich Funktionäre Gedanken über ihr Selbstbild machen. Starten wir mit dem ersten Eindruck.
Ja, es ist in der Tat so, dass die kommunalen Mandatare die Repräsentanten der Partei sind. Ich habe als Mandatar in einer kleinen Gemeinde, selbst in einer Kleinstadt, kaum Privatleben. Sobald ich meine Haustür verlasse, bin ich in der Öffentlichkeit und werde wahrgenommen. Und die Leute beobachten uns natürlich auch. Hier ist es einmal als Grundlage wichtig zu wissen, es kommt in der Kommunikation, nicht nur in der Politik, sondern allgemein, nicht nur auf den Inhalt drauf an, sondern die Verpackung spielt eine ganz große Rolle. In der Kommunikationsforschung gehen wir davon aus, dass 70% der Wirkung, die ein Mensch auf seine Mitmenschen ausübt, auf der nonverbalen Ebene stattfindet. Da geht es um Körpersprache, Mimik, Gestik, Bekleidungsstil etc. Der Rest ist verbal, also sprachlich. Und auch auf der sprachlichen Ebene geht man davon aus, dass 23% der Wirkung Stimme, Melodie, Wortwahl ausmachen und wirklich nur 7% der Inhalt. Das ist für manche enttäuschend und natürlich wünsche ich mir von aufrechten Politikern, dass auch der Inhalt stimmt und dass wir uns natürlich auch mit den Inhalten auseinandersetzen. Aber damit die Bürger, die Zuhörer die Inhalte aufnehmen können, ist die Verpackung, das Drumherum von großer Bedeutung. Und darüber wollen wir heute auch reden. Eine weitere Grundlage, die wissenschaftlich fundiert und belegt ist, sind diese ersten 3 Sekunden. Wir wissen aus der eigenen Erfahrung und genauso aufgrund von Studien, dass die Menschen sich in den ersten 3 Sekunden, wenn sie eine fremde Person kennenlernen, ein Bild machen. Da geht es einerseits um Sympathie oder Antipathie, aber selbst die Fachkompetenz wird innerhalb von 3 Sekunden zugeordnet. Natürlich, jeder von uns hat schon erlebt, man kann sich total täuschen. Man gibt einen Menschen in eine Schublade und dann stellt sich heraus, der ist ja ganz anders. Aber man ist schnell in einer Schublade drinnen und kommt schwer aus dieser Schublade wieder heraus. Und hier ist es für Mandatare wichtig, die eigene Wirkung zu analysieren, Stichwort Selbstreflexion, wie wirke ich auf andere, wie werde ich wahrgenommen. Eine wichtige Grundlage für mich ist die Wertschätzung. Als Politiker, wenn es mir gelingt, glaubwürdig den Menschen gegenüber Wertschätzung, Interesse entgegenzubringen, dann werden die Menschen das spüren. Ein Politiker, der Politik macht, um Karriere zu machen, um Geld zu verdienen, auch das spüren die Leute. Das ist für mich so das Fundament. Es gibt einen netten Spruch für Politiker, Menschen muss man mögen. Und wenn ich das verinnerliche, gleich von welcher Partei, na, dann werde ich positiv wahrgenommen. Wertschätzung, da geht es letztendlich auch um Höflichkeit, um Umgangsformen. Da meine ich aber jetzt nicht irgendwelche snobistischen Verhaltensregeln, wie man Austern isst, sondern das beginnt bei den Sekundärtugenden Pünktlichkeit. Als Politiker, wenn ich wo eingeladen bin, dass ich pünktlich komme. Man lässt nicht seine Mitmenschen warten. Leute, die regelmäßig unpünktlich sind, stehlen die Zeit ihrer Mitmenschen. Das hat was mit Respekt und Wertschätzung zu tun für mich. Es ist aber auch ganz praktisch sinnvoll. Angenommen, ich bin als Mandatar eingeladen zu einer öffentlichen Veranstaltung, einer Firmenfeier, was auch immer. Das ist günstig, einerseits nicht zu früh zu kommen, aber zumindest ein paar Minuten vor der Zeit. Ich kann mir einen guten Platz aussuchen, ich kann den Gastgeber noch begrüßen, kann plaudern und suche mir einen Platz, an dem ich den Rest der Anwesenden sehe und auch wahrgenommen werde. Das ist in der Politik wichtig. Und alle anderen, die nach mir kommen, die müssen mich begrüßen. Da brauche ich mich nicht mehr drum kümmern. Das ist einfach praktisch in der Politik. Manche Politiker gibt es, die glauben, sie müssen ihre Wichtigkeit unterstreichen, indem sie immer alle Leute warten lassen. Tatsache ist, das nervt jeden Bürger. Niemand will das. Eine einzige Ausnahme gibt es in der politischen Praxis bei Parteigroßveranstaltungen, bei einem Landesparteitag beispielsweise. Da ist es üblich, dass zuerst das Publikum die Plätze einnimmt und der Ranghöchste, in der Regel der Landeshauptmann oder der Bundesobmann oder Landesobmann, die kommen dann als höchstrangige Gäste als Letzte in den Saal. Bei üblichen kommunalpolitischen Aktivitäten, bei denen der Politiker als Gast eines Unternehmens, eines Vereins beispielsweise eingeladen ist, da gilt diese Höflichkeitsregel, lieber ein paar Minuten vor der Zeit als zu spät kommen.
Es ist das Stichwort Begrüßung gefallen. Wie sieht es jetzt eigentlich mit der Begrüßung wirklich aus? Wer grüßt wen? Du oder sie? Blickkontakt etc.?
Hier gibt's klassische Benimmregeln, die lauten, der Rang niedrigere, es wird, wenn es um Umgangsformen geht, spielt die Hierarchie nach wie vor eine große Rolle. Der Rang niedrige grüßt den Rang höheren. In einem Unternehmen, der Mitarbeiter grüßt den Abteilungsleiter. In unserer Gesellschaft ist die ältere Person die Ranghöhere, da ist es üblich, dass der Junge den Älteren grüßt. Und es gibt noch eine nette Regel, nämlich die Dame ist in unserem Kulturkreis ebenfalls die Höherrangige. Da ist es elegant, wenn der Herr die Dame zuerst grüßt. Einem Politiker ist aber ins Stammbuch geschrieben, dass er sich möglichst nicht auf seinen Rang beziehen soll, sondern das sehe ich wie in der Wirtschaft, der Kunde ist der Ranghöhere. Und wer ist der Kunde des Politikers? Der Bürger. Ein Politiker wird gut beraten sein, zuvorkommend zu sein, die Menschen in seinem Umfeld aktiv zu grüßen. Ein Politiker, der nicht grüßen kann, ist bei den Leuten unten durch. Speziell am Land sind die Menschen da ganz, ganz streng. Der Politiker muss der zuvorkommende, freundliche sein, der auf die Leute zugeht. Ähnlich ist es bei der Frage du oder sie. Auch hier gilt, der Rang höhere bietet dem Rang niedrigeren das Du-Wort an. Das ist in einer Firmenhierarchie beispielsweise zu berücksichtigen. Ein Politiker muss allerdings flexibler sein. Hier gibt es regional große Unterschiede. Es gibt Gegenden, in denen unter fremden Erwachsenen ein unausgesprochenes Du üblich ist. Wenn sich hier ein Politiker auf einen Knicke-Standpunkt zurückzieht, wird er unten durch sein. Hier ist Flexibilität gefragt. Wenn ich als Politiker merke, ja, da ist das joviale Du üblich, werde ich mich einklinken. Umgekehrt kann es aber auch respektlos wirken, wenn ein Politiker von Haus aus alle Mitmenschen duzt, das wollen die vielleicht auch nicht. Gerade im städtischen Umfeld ist es anders. Hier ist wie bei vielen Themen für einen Politiker Flexibilität gefragt. Ich werde die Menschen so ansprechen, wie es dort üblich ist, wie der Bürger es sich erwartet.
Stichwort Körpersprache. Die Körpersprache und nonverbale Kommunikation spielt hinsichtlich der psychologischen Wirkung eine wesentliche Rolle. Es beginnt da mit der Positionierung im Raum und endet dann irgendwo bei Gestik, Mimik etc.
Ja, bei einem öffentlichen Auftritt, sei es bei einer Veranstaltung oder auch in einem Gremium, bei einer Versammlung, ist für einen Politiker schon eine wesentliche Frage, wie will ich mich positionieren? In vielen räumlichen Situationen ist ein Rednerpult anzutreffen. Ein Rednerpult ist für die meisten, gerade für ungeübte Mandatare, eine schöne Sache, man kann sich festhalten, man ist geschützt. Andererseits ist ein Rednerpult aus Sicht des Publikums eine Barriere. Das heißt, hier empfehle ich einem Mandatar am Anfang seiner Karriere, wenn er vielleicht noch Unsicherheiten hat, na, dann kann er sich das Rednerpult zu Hilfe nehmen, um sicherer aufzutreten. Das Ziel soll aber sein, eines geübten Redners auch frei ohne Pult vor einer Gruppe auftreten zu können. Mittig positionieren, nirgends festhalten. Immer wieder sehe ich, dass Leute, die sich erheben zu einer Wortmeldung, am Tisch festklammern. Das ist ein Zeichen von Verlegenheit, von Unsicherheit. Je freier wir vor einer Gruppe stehen, desto souveräner, lockerer, sicherer wirkt das Ganze. Was ist bei der Körpersprache noch zu berücksichtigen? Ein Thema, das für viele ungeübte Redner schwierig ist, die Gestik. Wohin mit den Händen? Hier kann man Leute sehen, die Hände in den Hosensack stecken. Das gehört so zu den absoluten No-Gos oder Fauxpas. Die Hände müssen aus dem Hosensack heraus. Manche Leute glauben, das wirkt leger oder lässig. Auf viele Beobachter oder Zuschauer wirken die eingesteckten Hände in erster Linie respektlos, schlampig und psychologisch analysiert sind die eingesteckten Hände in erster Linie ein Ausdruck von Unsicherheit. Wenn die Leute nicht wissen, wohin, dann stecken sie es gerne ein. Selbst bei hochrangigen Persönlichkeiten, Berufspolitikern, Wirtschaftskapitänen ist eine spezielle Form häufig anzutreffen, nämlich eine Hand wird eingesteckt und die freie Hand gestikuliert. Auch da glauben die Anwender dieser Methode, dass das besonders lässig rüberkommt. Auf sehr viele Zuschauer wirkt diese Pose aber, eine Hand eingesteckt, die andere frei, überheblich, selbstgefällig. So positionieren sich Leute, die dem Rest der Welt die Welt erklären wollen. Ich empfehle das auf keinen Fall. Beide Hände sollen aus dem Hosensack heraus.
Gibt es zum Thema Gestik noch ein paar andere Hoppalas, die zu erwähnen wären?
Ja, eine beliebte, aber auch ungünstige Pose ist es, die Arme vor der Brust zu verschränken. Manche Leute, die glauben, sie wirken dadurch entschlossen, tatkräftig. Das wirkt aber in ganz, ganz vielen Fällen in der Praxis eher verzwickt, angespannt. Und aus Sicht des Publikums wirken die verschränkten Arme wie eine Barriere. Das signalisiert, kommt mir nicht zu nahe, und wenn kein Rednerpult da ist, na, dann verschränken die Redner die Arme, damit sie eine Distanz zum Publikum haben. Ist aber nicht wünschenswert. Genauso, wenn die Hände hinterm Rücken verschränkt werden, das wirkt auch sehr zurückgenommen, sehr fad. Was soll man machen? Es ist sinnvoll und wünschenswert, unsere Worte mit Gestik, mit Bewegungen der Arme und Hände zu unterstreichen. Hier ist es sicher Temperamentsfrage. Es gibt Leute, die impulsiv sind, die fuchteln dann, wie man es vielleicht in Palermo am Stadtplatz gewöhnt ist. So im mittleren, nördlichen Europa ist eine gewisse ruhigere Gestik empfehlenswert. Letztendlich ist das aber eine Frage des Temperaments und der Persönlichkeit. Gestik zulassen. Unsere Hände und Arme wissen automatisch, was sie tun sollen. Wir müssen sie nur lassen. Und letztendlich ist es eine Übung, den Armen und Händen freien Lauf zu lassen. Woran kann man noch denken? Manchmal erlebe ich Leute, die gestikulieren zwar, aber so unter der Gürtellinie. Das schaut dann pinguinmäßig aus. Zu hoch oben sollen die Hände auch nicht sein, weil das wirkt dann so in Kopfhöhe, wirkt sehr emotional, oder wenn jemand höhere Mächte zu Hilfe ruft, dann hat er die erhobenen Hände. Üblich in politischen und gesellschaftlichen Situationen ist es, die Hände über der Gürtellinie, aber unter dem Gesichtsfeld zu positionieren. Das schaut authentisch aus und nicht übertrieben.
Ist es eigentlich empfehlenswert, bei Wortmeldungen aufzustehen oder sitzen zu bleiben?
Ja, die Frage ist mit einem klaren "Es kommt drauf an" zu beantworten. In kleinen Gremien, beispielsweise es gibt in Landgemeinden Gemeinderäte, die 11 Mandate haben, da sitzen die 11 Mandatsträger um einen Tisch versammelt. Hier wirkt es künstlich oder aufgesetzt, wenn sich ein Redner erhebt. Bei größeren Gremien, Städte in Österreich haben vielfach einen 37er Gemeinderat. Na, 37 Leute, dann sind vielleicht noch ein paar Zuschauer anwesend, ein paar Journalisten, das ist schon eine relativ große Gruppe. Hier ist es auf jeden Fall empfehlenswert, sich zu erheben bei einer Wortmeldung. Ähnlich ist es bei parteiinternen Veranstaltungen. Wenn heute ein Stammtisch ist, der gut besucht ist, da kommen 30 Leute, na, der Ortsobmann tut gut daran, beispielsweise bei der Begrüßung, sich zu erheben. Das hat den Vorteil, er wirkt stärker, er wirkt dynamischer. Im Sitzen ist die Kommunikation immer ein bisschen gemütlicher, im Stehen ist sie lebendiger. Und er wird gesehen von den Zuschauern. Es gibt 3 Punkte, die ein guter Politiker berücksichtigen soll. Steh auf, damit man dich sieht. Sprich laut, damit man dich hört. Und sprich kurz, damit man dich mag. Damit ist schon sehr viel gesagt. Wenn man jetzt frei vor einer Gruppe steht, um eine Rede zu halten, um ein Seminar zu halten, da erlebe ich immer wieder Vortragende, die sehr zappelig sind, die im Raum herummarschieren, wie es manche von uns negativ aus der Schule kennen, wenn der Professor, der Lehrer herumstarkst. Hier empfehle ich für kürzere Auftritte, für Grußworte, für eine kurze Ansprache, möglichst stabil zu stehen, nicht zappelig, das Gewicht auf beide Beine und Füße gleichmäßig zu verlagern, das verleiht einen stabilen Stand. Die Hände und Arme sollen gestikulieren. Der Unterkörper soll stabil sein, das wirkt souverän und auch optisch gibt es am meisten her.
Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist der Punkt Mimik.
Die Mimik ist seit Urzeiten das erste Erkennungssignal, gerade so in den ersten 3 Sekunden, wenn man auf Menschen trifft, da wird das Freund- oder Feindschema kommuniziert. Der Freund schaut freundlich und der Feind schaut grimmig. Na, ein Politiker ist gut beraten. Ich meine jetzt nicht dümmlich lächelnd, sondern wertschätzend lächelnd auf die Menschen zuzugehen. Bei einer Begrüßungssituation durch das Lächeln signalisiere ich Sympathie. Und in unserem Kulturkreis, ebenfalls ganz wichtig, ist der Blickkontakt. Das weiß normalerweise jeder, das kriegen wir schon als Kinder von den Eltern vermittelt, beim Grüßen oder wenn man mit jemandem spricht, dass man ihn anschaut. ab und zu treffe ich auf Leute, die den Blickkontakt nicht standhalten können. Der Volksmund geht da sehr hart ins Gericht mit Menschen, die einem nicht in die Augen schauen können. Der Volksmund sagt, das sind Lügner, die sind unehrlich. So hart sehe ich das nicht. Üblicherweise ist das ein Indiz für Unsicherheit. Ein Politiker muss den Menschen natürlich in die Augen schauen können. Auch hier ist natürlich wieder Fingerspitzengefühl gefragt. Wenn mich jemand 10 Sekunden anstarrt, dann denke ich, der will mich hypnotisieren. Also so ist es natürlich nicht gemeint, sondern ein authentischer, üblicher Blickkontakt von mehreren Sekunden. Das ist was Übliches und 95% der Menschen machen das automatisch ja richtig. Wir Menschen machen ja nicht das meiste falsch, was diese Dinge anbelangt. Wir sind soziale und sozialisierte Wesen. Das steckt in uns drinnen. Das haben wir normalerweise so von den Eltern mitbekommen.
Um das Thema jetzt abzurunden, Kleidung.
Ja, die Kleidung spielt gerade unter dem Aspekt die ersten 3 Sekunden eine große Rolle. Wenn wir fremde Menschen treffen, die kennen uns nicht, wir kennen die nicht, beide haben vielleicht noch kein Wort gewechselt, aber die Optik des Erscheinungsbilds spielt eine Rolle. Auch hier wird gerne schubladisiert, aufgrund von äußerlichen Merkmalen wird auf eine Person geschlossen. Es ist gut zu wissen, dass der Mensch sich am liebsten mit Menschen umgibt, die ihm ähnlich sind. Es gilt der Spruch, gleich und gleich gesellt sich gern. Als Politiker bin ich also gut beraten, mich von meinem Stil her so zu kleiden, wie es in meiner Region, in meinem Umfeld üblich ist. Politiker, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes hier schon völlig aus der Norm sind, haben mit Vorurteilen zu kämpfen, die dürfen sich nicht wundern. Wir leben in einer Zeit, in der es ja kaum mehr Kleidungsvorschriften gibt. Das war vor einigen Jahrzehnten ja noch viel einfacher, da hat es klare Standards gegeben. Heute verwischt das und vermischt sich das Ganze. Aber nach wie vor ist Kleidung einerseits ein Ausdruck von Wertschätzung seinen Mitmenschen gegenüber. Bin ich ordentlich, was immer ordentlich sein mag, gekleidet, signalisiere ich, meine Mitmenschen sind wichtig. Und Kleidung ist natürlich auch Ausdruck eines Selbstbilds. Wie sehe ich mich selbst? Wie wertschätzend bin ich mir selbst gegenüber? Ein Politiker soll bei öffentlichen Auftritten weder overdressed noch underdressed sein, sondern im Idealfall passend dem Anlass und dem Publikum entsprechend passend gekleidet sein. Ist jemand overdressed, kommt heute ein Politiker im 3-teiligen dunklen Anzug mit Krawatte irgendwo auf ein Sportfest, dann werden die Leute sich denken, was kommt da für ein Schnösel. Kommt aber zu leger oder gar schlampig gekleidet, ist es ein Zeichen von Respektlosigkeit. Beides gilt es zu vermeiden. Ein Kommunalpolitiker wird sich aber jetzt, wenn er mehrere Termine hat, hintereinander ja nicht 5-mal am Tag umziehen können. Es gibt Berufspolitiker, die machen das. Vom Kommunalpolitiker erwarte ich das nicht. Ich werde mich also für den feierlichsten Anlass kleiden und riskiere, dass ich bei anderen Anlässen vielleicht dann tatsächlich eine Spur overdressed bin. Im Zweifel gilt lieber eine Spur zu elegant, das ist zumindest ein Zeichen von Respekt, als zu leger. Oder für uns Herren gibt es eine Regel bezüglich Krawatte. Ich bin lieber in einer Runde von Herren der Einzige mit Krawatte als der Einzige ohne Krawatte. Wenn ich zu einem Anlass komme mit Krawatte, naja, dann zeige ich, das ist mir was sehr Wichtiges. Wenn ich jetzt sehe, ich habe übers Ziel geschossen, kann ich die Krawatte immer noch verschwinden lassen. Blöder ist aber, ich komme zu einem Treffen, wo vielleicht 10 Herren in Anzug und Krawatte auftreten und ich bin der Einzige im T-Shirt, weil dann zeige ich, ich weiß nicht, wie ich mich dort verhalten soll in diesem Gremium. Also im Zweifel lieber ein bisschen zu elegant. Für Politiker gibt es heutzutage, speziell für Kommunalpolitiker, ja eh nur wenig Anlässe, um Krawatte zu tragen. In den meisten Situationen ist die Krawatte gar nicht notwendig. Aber ich denke mir, es gibt so Sternstunden der Demokratie. Das kann zum Beispiel sein bei der Angelobung im Gemeinderat. Schön ist es beispielsweise, wenn alle Gruppenangehörigen, das heißt alle Mitglieder einer Fraktion, einen halbwegs einheitlichen Kleidungsstil an den Tag legen. Das kann vorher besprochen werden. Einheitlichkeit im Auftreten signalisiert Geschlossenheit und Stärke. Die Wähler werden das sicher honorieren. Ich selbst habe Studien durchgeführt. Wir nennen das Spiegelgruppenstudien. Das ist eine Mischung aus quantitativer und qualitativer Marktforschung. Und da haben wir Teilnehmer definieren lassen, wie stellen sie sich einen idealtypischen Politiker vor, wie soll der optisch ausschauen. Und interessanterweise haben die Bürger durchwegs mit überwältigender Mehrheit diesbezüglich sehr traditionelle, sehr konservative Vorstellungen. Die Leute erwarten sich von einem Politiker nicht, dass der jetzt sichtbare Piercings oder Tattoos trägt, sondern eher traditionell. Auch ein sportlich eleganter Kleidungsstil wird hier einhellig empfohlen. Selbst von Teilnehmern, die selbst diesem Stil überhaupt nicht entsprechen, die sagen, na, ein Politiker, der soll aber doch repräsentativ auftreten. Es ist für Politiker also nicht notwendig, jeden Modetrend nachzumachen oder jedem Trend nachzurennen, sondern hier eine klare Linie zu vertreten, nicht nur inhaltlich argumentativ, sondern auch im Erscheinungsbild.
Wir haben jetzt sehr viel über die Körpersprache und nonverbale Kommunikation gehört. Gibt es weitere Möglichkeiten für einen Funktionär, jetzt Wertschätzung auszudrücken?
Hier fällt mir zuallererst die heute übliche exzessive Nutzung des Handys bzw. Mobiltelefons ein. Gerade Politiker glauben, sie müssen ständig mobil erreichbar sein, müssen dauernd im Internet surfen. Das gehört aus meiner Sicht zu den größten Sünden, die ein Politiker begehen kann, wenn er in Gegenwart anderer Menschen mit seinem Smartphone hantiert. Sei es bei Bürgerständen, aber genauso bei Sitzungen. Welches Bild vermittelt ein Parlamentarier, der während einer Plenarsitzung, für die er gut bezahlt wird, mit seinem Smartphone spielt, der signalisiert für die Menschen, die ihn wählen und die ihn bezahlen, das ist ihm völlig gleichgültig. Und hier ist mein Appell an alle Kommunalpolitiker, sobald ich mit einem Bürger spreche, sobald ich in der Öffentlichkeit sichtbar bin und erst recht in Sitzungen und Gremien, das Handy muss weg vom Tisch.
Stichwort Sichtbarkeit. Da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema. Sichtbar bin ich ganz besonders bei Tisch.
Das Verhalten bei Tisch, sei es in einem Restaurant, genauso bei privaten Einladungen, sagt natürlich auch einiges über den Charakter eines Menschen aus. Gemeinschaftliches Essen dient ja nicht nur primär der Nahrungsaufnahme, sondern hat einen kulturellen Aspekt. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis, das man auch zelebrieren soll. Was beobachte ich so, was heute gerne schief geht? Üblich ist bei einer Abendgesellschaft beispielsweise, dass man sich zuerst einmal zuprostet, der Ranghöchste, der Einladende erhebt sein Glas. Es ist aber heute nicht mehr üblich anzustoßen in einer größeren Runde. Das ist schon knicketechnisch schwierig, mit 10 Leuten anzustoßen. Das kann man vielleicht in einem Vier-Augen-Tête-à-Tête, da ist das nett, aber sobald eine größere Gruppe bei Tisch sitzt, zutrinken ja, anstoßen eher vermeiden. Dann ist es üblich, in schönen Restaurants schaffen die Mitarbeiter das, dass sie die Speisen möglichst zeitnah servieren. Und hier ist es wieder eine Frage von Rücksichtnahme, und genau darum geht es, dass die Gruppe kurz zusammenwartet, bis das alle versorgt sind essensmäßig und dann wird gemeinschaftlich begonnen. Das ist für viele Leute neu, die haben von zu Hause so mitbekommen, gleich zu essen beginnen, das Essen darf nicht kalt werden. In einem schönen Restaurant ist das aber nicht die oberste Prämisse. Hier kann man 30, 60 Sekunden innehalten und dann gemeinsam als Gruppe die Speisen zu sich nehmen. Einen kleinen Fehler, den ich auch sehr, sehr häufig in allen Gesellschaftsschichten wahrnehme, ist, dass, ich schätze mal, 80% der Menschen nicht wissen, was sie mit der Serviette tun sollen. Eine schöne Stoffserviette hat einen Zweck, die soll nicht den Tisch dekorieren, sondern man verwendet es, man legt sich die Serviette über den Stoß, dann ist die Kleidung geschützt und es ist dann üblich, während des Essens, wenn man zum Glas greifen will, vor dem Trinken sich kurz den Mund abzuwischen mit der Serviette. Das ist der Zweck der Serviette und dann landet sie wieder am Schoß. Also immer zuerst den Mund reinigen, also die Lippen reinigen konkret gesagt und dann erst zum Glas greifen. Damit vermeiden wir unschöne Essensreste auf den Gläsern. Was geht noch schief? So wie der Beginn gemeinschaftlich zelebriert werden soll einer Mahlzeit, so ist es auch beim Ende. Ich erlebe das immer wieder, die Leute sind ja hektisch, müssen dringend telefonieren oder rauchen gehen. Sobald jemand dann mit seinem Essen fertig ist, verlässt er die Tischgesellschaft. Auch das ist unschön, es ist wieder eine Frage von Respekt, von Wertschätzung seinen Mitmenschen gegenüber, dass man zusammen wartet, bis das alle aufgegessen haben und dann gemeinschaftlich die Tafel aufhebt. Dann können die Raucher ins Freie flüchten oder dann können die Telefone bedient werden. Ja, und Stichwort Telefon. Eine große Knickesünde bei Tisch ist, wenn die Leute bei Tisch mit den Geräten hantieren. Was kann so dringend sein, dass ich nicht eine halbe Stunde warten kann? Also das Handy gehört während des Essens in die Tasche, nicht auf den Tisch. Das ist eine typische Politikerlässlichkeit. Ein Politiker legt das Telefon immer sichtbar auf den Tisch und signalisiert damit in Wahrheit, Ich erwarte Nachrichten und Informationen von viel wichtigeren und viel interessanteren Leuten als die, die anwesend sind. Nicht gerade ein Zeichen von Wertschätzung. Und genau darum geht's. Wir wollen mit diesen kleinen Tipps nicht snobistische Regeln verkünden, sondern es geht um Wertschätzung im Umgang mit seinen Mitmenschen. Politiker stehen unter Beobachtung, im Restaurant genauso wie am Sportplatz.
Herr Heuritsch, ich bedanke mich für das Gespräch, für die interessanten Einblicke und Tipps und freue mich auf den nächsten gemeinsamen Podcast mit Ihnen.
Ich danke für die Einladung.
Sollten Sie sich zu Hause intensiver mit dieser Materie auseinandersetzen wollen, steht Ihnen die Broschüre zum gleichnamigen Thema auf der Webseite des Freiheitlichen Bildungsinstitutes zum Download zur Verfügung.